Das Thema ist angekündigt, der Text ist verlesen. Und nun sage ich, es gehört schon etwas dazu, von der Zukunft Israels zu reden. Wenn wir das aufgrund der aktuellen Situation tun müssten, könnten wir einpacken. Was vor Augen ist, was tagtäglich der Welt vorgeführt wird, das könnte eher dazu verleiten, von Israel zu sprechen, als von einem Volk, das keine Zukunft hat. Es ist zum Beispiel bekannt, oder es wird bekannt in den Israel-Nachrichten, dass die Schulbücher der 6. Klasse in den Palästinenser-Schulen oder Lagern, dass die Schulbücher der 6. Klasse die Schüler aufrufen, Zitat, die Juden zu bekämpfen und von unserem Land zu entfernen. Und dass keine andere Alternative besteht, als Israel zu zerstören. 6. Klasse in der Schule. Da muss man sich nicht wundern, wenn dann junge Leute sich hergeben und sich zu Selbstmordattentätern ausbilden lassen. Wie kann in einer solchen Atmosphäre Frieden entstehen? Mit all den Verhandlungen, die man da führt. Es ist bekannt, ich zitiere aus verschiedenen Israel-Nachrichten, dass der von der PLO ernannte Mufti von Jerusalem in einem Interview mit der Welt, also der Zeitung Welt, Folgendes gesagt hat. Es gibt keinen, auch noch so geringen Hinweis auf die Existenz eines jüdischen Tempels in Jerusalem in der Vergangenheit. Bitte, das sagt der Mufti von Jerusalem, also von der PLO-Seite. Nicht ein einziger Stein in der ganzen Stadt weist auf jüdische Geschichte hin. Das muss man sich mal anhören. Wir können es deshalb nicht akzeptieren, dass Israel hier irgendwelche Rechte für sich beansprucht. Sagt er über Jerusalem. Oder weiter. Immer noch Zitat dieses Mannes. Es ist die Art der Juden, die Welt zu betrügen. Aber mit uns können sie das nicht machen. Nicht ein Stein in der Klagemauer ist auf jüdische Geschichte bezogen. Etwas anderes, ein anderes Zitat, das das andere unterstützt, mit dem ich begonnen habe. Schon in den Schulbüchern der palästinensischen Autonomie steht ja klar geschrieben, das Argument der Juden, sie hätten historische Rechte auf Israel. Das ist ja das, was Ben-Gurion in der Erklärung bei der Staatsgründung gesagt hat, aufgrund des natürlichen historischen Rechts. Darauf hat er sich bezogen. Das Argument der Juden, sie hätten historische Rechte auf Israel, ist ein völlig lügenhaftes Argument, das keinerlei Basis in der Geschichte hat. Solche Sätze werden ausgespuckt. Von maßgebenden Leuten. Das ist ja nicht irgendwer. Johannes Gerloff, ich denke, der ist in diesen Breitengraden auch bekannt, der Korrespondent, ja in Israel lebt. Johannes Gerloff, der zu KEP gehört, das ist die Konferenz der evangelikalen Publizisten, der hat in einem Artikel Folgendes gesagt. Dabei strengt sich Israel nach bestem Vermögen an, und das beobachtet er als Journalist vor Ort, strengt sich Israel nach bestem Vermögen an, so wenig wie möglich Menschenleben aufs Spiel zu setzen. Die Palästinenser auf der anderen Seite strengen sich jedoch an, möglichst viele Menschen ums Leben zu bringen. Das ist eine Tatsache. Nicht, wenn der Selbstmordattentäter sowieso so und so viele Juden mit in die Luft sprengt, mit sich selber, dann bekommt er die entsprechende größere, höhere Belohnung im Paradies. möglichst viele Menschen ums Leben zu bringen, da kommt noch ein Nachsatz, einschließlich ihrer eigenen Kinder. Das, was ja alle Welt erlebt und sieht, nicht wahr, dass die Steine werfenden jungen Leute, die Kinder, die da auf die Straße geschickt werden, das hat ja als Hintergrund Mitleid zu erregen in der ganzen Welt. Sozusagen, dass die Welt mehr und mehr Partei ergreift für die Palästinenser, wo sogar schon die armen Kinder auf die Straße müssen, wie beim Hitler, der auch mit den Kindersoldaten gearbeitet hat am Schluss und die getätschelt hat. Da gibt es ja entsprechende Bilder. Die armen Kinder werden auf die Straße geschickt, so muss sich die PLO wehren. Und die aggressiven Israelis. Aber die Tatsache ist in der Tat so, Israel bemüht sich, möglichst wenig Tote sozusagen entstehen zu lassen. Und die andere Seite möglichst viel. Man will ja die Juden weghaben. Das sind nur ein paar Streiflichter über das, was aktuell läuft. Man hat übrigens Untersuchungen angestellt und Israel strengt sich da ja an, nun tatsächlich einfach die Fakten, das heißt die Wahrheit auf den Tisch zu legen und nicht ständig der Desinformation da ausgeliefert zu sein. Dass über Tage der Bub, der mit seinem Vater da im Fernsehen gezeigt wird, der ums Leben kam, nicht, das hat ja alle Welt vor Augen. Der Vater, der da in einer Ecke kauert und hinter ihm sein kleiner Sohn, dass der gar nicht von israelischen Soldaten erschossen hat werden können, haben Untersuchungen ergeben. Sondern dass der erschossen worden ist von den eigenen, PLO. Aber man will Mitleid erregen. Also wenn es nach der PLO geht, hat Israel keine Zukunft. Bekannt ist ja das Emblem, das die PLO hat. Nach dem werden die Kinder unterrichtet. Siehe Beispiel, das ich zitiert habe. Dass auf dem Emblem, das die PLO hat, kein Israel existiert. Da ist im Nahen Osten nur Platz für den Palästinenserstaat. Gibt es kein Israel. Per Landkarte. So wird es gezeigt. Ich weiß nicht, ob uns das bekannt ist. Ich habe das per entsprechender Information bekommen. Alle Welt hat sich doch gewundert, dass Arafat in den Verhandlungen mit Barack, Clinton war da noch tätig in Amerika, dass Arafat trotz der Zugeständnisse, die Barack gemacht hat, soweit ist ja noch kein israelischer Ministerpräsident gegangen. Barack war ja bereit, bis zu 90% des Autonomiegebietes eben der PLO zu geben, sogar Teile Jerusalems mit einer gewissen Autonomie der PLO über einen Teil, wahrscheinlich den Ostteil von Jerusalem, eben abzugeben. So weit ist Bara gegangen. Ich war, da hat man ja in Israel selber Aktionen gestartet, der hat unser Volk, unser Land verraten und das Jerusalem verraten und so weiter, da haben ja die anderen auch gegen Barack selber mobil gemacht. Und Arafat hat Nein gesagt. Alle Welt hat sich gewundert. Warum sagt der immer noch Nein? Er hätte doch bei den Verhandlungen etwas herausholen können, wie nie zuvor. Warum hat denn der immer noch Nein gesagt? Arafat. Wisst ihr warum? Gerloff schreibt zwar in dem Artikel, er kann das auch nicht erklären, er weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Warum Gerloff hier an dieser Stelle zurückhält. Aber ich habe Informationen, die Folgendes sagen. Barack habe in den Verhandlungen bei diesen Zugeständnissen, die er gemacht hat, verlangt, dass in dem Vertrag dann der Satz drin steht, damit ist der Konflikt beendet. Und da hat Arafat Nein gesagt. Da sei der hochgegangen und habe eben abgelehnt. Eben, das macht nämlich deutlich, dass die andere Seite den Konflikt als gar nicht beendet ansehen kann, solange Israel auf
der Landkarte dort im Nahen Osten überhaupt existiert.
Man muss hier ein Stück weit einfach auch den muslimischen Hintergrund sehen. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Mufti von Jerusalem solche Töne ausspuckt. Ich war kein Stein der Klagemauer, weist auf jüdische Geschichte hin, denn in der Zwischenzeit hat ja per Felsendom und per Al-Aqsa-Moschee der Islam dieses ganze Gebiet eingenommen und das gehört nun dem Islam. Und die Juden haben deshalb kein Recht. Das ist der Hintergrund. Also praktisch die muslimische Auffassung, denn Islam bedeutet letztlich in seiner Zielsetzung Weltherrschaft zu haben. Und überall dort, wo der Islam Boden eingenommen hat, ist es nicht akzeptabel, dass Vertreter einer anderen Religion anwesend sein können. Darum muss Israel verschwinden. Das darf dort keinen Platz haben. Es ist letztlich ein Religionskrieg. Das ist Erschütterung. Und da von der Zukunft Israels zu sprechen? Ich habe hinter meinem Thema kein Fragezeichen. Die Zukunft Israels Fragezeichen? Nein. Ich will ja nur den dunklen Hintergrund, das dunkle Umfeld, das aktuelle dunkle Umfeld zeigen, wenn ich noch auf den Brennpunkt Jerusalem hinweisen sollte, nicht wahr, was ja ein eigenes Thema ist, was ja Sacharja, der Prophet Sacharja, bald vor 2200 bis 2400 Jahren gesagt hat, vorausgesagt hat, Jerusalem zum Taumelbecher, Jerusalem zum Laststein zu machen. Gott kündigt das an durch den Propheten. Etwas, was sich vor unseren Augen, siehe erster Abend am Freitag, vor unseren Augen doch abspielt, es erfüllt sich doch. Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ich werde an dieser Stelle ganz, ganz intensiv, so muss ich sagen, wir Christen müssten an dieser Stelle ganz entschieden aufwachen. Deshalb auch das Lied Wachet auf, ruft uns die Stimme. Wirklich aufwachen, was für ein aktuelles, heißgeschichtlich biblisches Geschehen vor unseren Augen abläuft. Mitten im Zeitgeschehen. Wir müssen in der Lage sein, dieses Zeitgeschehen von der Heilsgeschichte der Bibel her zu deuten. Wir müssen in der Lage sein. Wer denn sonst? Ich will versuchen, heute Morgen mit dem Thema die Zukunft Israels die heilsgeschichtliche biblische Perspektive aufzuzeigen, ausgehend von dem, was hier in Hesekiel 36 steht, aber das Ganze ergänzen vom Gesamtbild des prophetischen Wortes. Es steht ja nicht bloß hier etwas über die Zukunft Israels. Fast hätte ich gesagt, die ganze Bibel ist da voll davon. Ich war Paulus konnte ja sagen, wegen der Hoffnung Israels bin ich angeklagt. Und dieser Satz, wegen der Hoffnung Israels, gehört mit zu unserem Thema. Wenn es die Perspektive des biblischen, prophetischen Wortes nicht gäbe, ich sage es noch einmal so, könnten wir einpacken, ich könnte bei diesem ganzen Thema hier Schluss machen und sagen, aus. Menschlich gesehen, politisch gesehen, vom ganzen Völkergeschehen her gesehen, von der ganzen Medienpolitik her gesehen, könnten wir sagen, Israel hat keine Zukunft. Die ganze Übermacht der islamischen Welt und letztlich die Mobilmachung der ganzen Welt gegen diese Handvoll Leute berechtigt jetzt menschlich gesprochen nicht dazu, von einer Zukunft Israels zu sprechen. Aber Gott sei Dank, wir haben Gottes Wort und haben wir es gemerkt. Ich habe daraufhin gestern Abend schon hingewiesen, haben wir es gemerkt, wie gerade dieser Abschnitt voll davon ist von dem göttlichen Ich will. In der Elberfelder heißt es, ich werde. Da ist sozusagen die Zukunftsperspektive noch deutlicher gesagt. Ich werde das tun. Ich werde oder ich will. Das heißt, das ganze Vermögen des lebendigen Gottes steht dahinter.
Er ist und bleibt souverän, der handle. Das, was er im Sinne hat, wird er durchführen. Paul Gerhard, was er sich vorgenommen und was er haben will, das wird, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Also, in dem, was wir vorgelesen bekommen haben, haben wir zunächst eine Überlegung anzustellen, die ich für ganz wichtig halte. Und die ist für Bibelleser, soll ich sagen, eine Aufgabe. Wir müssen nämlich fertigbringen, die biblischen Aussage in ein Gesamtbild einzuordnen. Das, was Hesekiel hier abgeliefert hat, ist nämlich keine chronologische Abfolge dessen, was die Zukunft Israels betrifft. Ich meine chronologisch, also erstens, zweitens, drittens nacheinander. Sondern das fällt uns doch auf. Da heißt es in Vers 26, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Das heißt Geisterneuerung, das heißt Wiedergeburt. Das heißt völkische Wiedergeburt, ich erwähne das später noch einmal. Und dann heißt, ja, ihr sollt wohnen im Lande. Nicht wahr? Es ist doch eigentlich klar, das Wohnen im Lande muss doch vor dem anderen kommen. Und das ist ja auch vor aller Augen. Sie wohnen im Lande und sind immer noch dabei, dieses Land aufzubauen. Ich will euch von aller Unreinheit reinigen, heißt dann plötzlich nach dem Wohnen. Oder ich will die Früchte auf den Bäumen und den Ertrag auf dem Felde mehren. Das läuft doch bereits. Da ist doch Gott bereits der Segnende. Dann werdet ihr an euren bösen Wandel denken. Das kommt unmittelbar an die Aussage vom Segensertrag des Bodens. Ja, das ist ein Hinweis auf die Buße, die diesem Volk geschehen wird. An euren bösen, ihr werdet euch bösen Wandel denken. Ihr werdet schamrot werden. Das alles ist eine Beschreibung der Volksbuße. Und dann kommt's: Nicht um euren Willen tue ich das, sondern um meines heiligen Namens Willen. Siehe Thema von gestern Abend. Ich will damit sagen, als Bibelleser müssen wir es fertigbringen, das nun auf die Reihe zu bringen. Wie das im Einzelnen jetzt ablaufen kann. Und das ist die Aufgabe des Bibellesers oder auch des Bibelauslegers. Langenberg spricht da vom prophetischen Totalbild. Das nun wirklich in ein Gesamtbild einzufügen. Ich will ein bisschen davon heute Morgen versuchen mit ein paar Strichen. Da kann man und braucht auch gar nicht so sehr ins Einzelne zu gehen. Da wird sowieso dann ein bisschen schwierig. Also mein erster Hauptpunkt, das nächstliegende Geschehen bei dem Thema Zukunft Israels. Bei dieser Frage nach dem nächstliegenden Geschehen stehen wir vor einem Problem. Wir müssen ja von dem ausgehen, was heute ist. Was wir sehen, hören, erfahren, erleben. Als Israelreisende oder auch als solche, die hier bleiben, die angewiesen sind auf die Nachrichten und so weiter. Was ist da? Von dem ausgehen. Und da kommen wir über kurz oder lang schon zu dieser Fragestellung. Ja, dieses Israel. Was fangen wir denn als Gläubige mit diesem Israel an? Gestern Abend habe ich ein Wort zitiert von einem Israeli, der mir das am Toten Meer gesagt hat. Ja, wissen Sie, das Judentum steht dem Islam näher als dem Christentum. Ja, was fangen wir diesem Israel an? Und dann hört man in Israel den Satz, in Israel. In Jerusalem wird gebetet, das ist ja die heilige Stadt, die Stadt dreier Weltreligionen. In Haifa wird gearbeitet, ja, das ist eine großartige Hafenstadt, wunderschön gelegen. Also, da kann man in Schwärmen kommen, dort ist die Schwerindustrie, die haben auch schon ihre Umweltprobleme übrigens dort, klar. Der Bach Kishon, der ist schon halb vergiftet, da gibt es kaum Fische mehr drin, gerade um Haifa herum. Also, die erleben auch bereits Probleme, die weltweit vorhanden sind. Also in Haifa wird gearbeitet und jetzt kommt es und in Tel Aviv wird gelebt. Spruch in Israel. Gelebt mit allem drum und dran. Mit all dem unmoralischen Sumpf, der auch in Berlin da ist und in New York, wenn wir immer wieder in Berlin sind, meine Frau und ich, das haben wir vielleicht vor einem halben Jahr oder wann das war, anlässlich eines Dienstes in Berlin erlebt, sage ich, du, schau mal her, da ist ein Balkon, da hängt eine Fahne raus.
Balkon. Und mehrfach, kein Einzelfall. Ja, da haben welche sich mit dieser Fahne, das ist eine entsprechend gestaltete Fahne, ich weiß jetzt die Farben gar nicht, da haben sich welche per Fahne dazu bekannt, wir sind Homo. Die leben da in der Wohnung und hängen ihre Homo-Fahne raus. Ja, und solche Dinge. Berlin und Tel Aviv. Der gleiche unmoralische Sumpf. Ich würde das gar nicht wagen zu sagen, wenn das nicht selber eine Jüdin gesagt hätte, das habe ich mit meinen eigenen Ohren gehört, und zwar in Wienerden, in meiner Heimatgemeinde, dass in Israel die Krankenschwester hat in Deutschland schon auch auf der Lange scheinbar Höhe mehrere Vorträge gehalten, dass in Israel bereits mehr Kinder abgetrieben worden seien, als im Holocaust jüdische Kinder umgekommen sind. Wisst ihr, das ist ein Schock. Da fragen wir als Christen schon, ja, dieses Israel, was ist denn da los? Was fangen wir denn mit einem solchen Gottesvolk in Anführungszeichen an? Und da müssen wir nun jetzt einfach vom prophetischen Wort der Bibel her antworten können, auch in Gesprächen argumentieren können, wenn dann Anfragen kommen. Ich weiß noch gut, es ist schon Jahre her, wo mich einmal ein Kollege, also der in der gleichen Branche tätig ist wie ich, ein Kollege angeschossen hat und gesagt hat, du immer mit einem Israel, die schießen genauso wie die anderen. Da sage ich, ja, sollen sie es denn wieder so machen wie im Dritten Reich, dass sie sich haben abführen lassen? Gut, sie haben in Warschau den Ghettoaufstand gemacht, mit vielen, vielen Opfern. Klar, aber sonst abgeholt worden, heimtückisch, verführerisch, blenderisch. Was soll es denn wieder so machen? Nicht, das ist die eine Seite, dass wir fragen, ja, dieses Israel. Und auf der anderen Seite lesen wir, dass bei offiziellen Staatsanlässen in Israel in der Knesset der Rabbi sowieso oder der Oberrabbiner sowieso das Gebet spricht, unser Vater im Himmel, Fels Israels und sein Erlöser, segne den Staat Israel, den Beginn des Anbruchs unserer Erlösung. Ja, wo gibt es denn das sonst? Na gut, in Amerika, da gibt es das Gebetsfrühstück, wenn der amerikanische Präsident einlädt und so. Aber das offizielle Gebet bei Staatsempfängen läuft in Israel ab. Nicht wahr? Das ist, ich sage, die andere Seite. Oder wir hören von messianischen Aufbrüchen. Fritz May hat ja das Buch geschrieben, Aufbruch im Heiligen Land. In diesem Buch schildert er ja die messianischen Gemeinden, bringt auch die Zahlen, in der Zwischenzeit hat sich da sicherlich einiges geändert. Die messianischen Juden, die Juden sind, bleiben, aber an Jesus glauben als an ihren Messias. Und das ist ja etwas, was uns erfreut, zweifellos. Aber wir hören gleichzeitig, dass die messianischen Juden, die also an Jesus glaubenden Juden bleiben, Probleme und keine geringen Probleme bekommen mit ihren eigenen Leuten. Sagen wir ja, wieso denn eigentlich? Was ist denn da los? Bekannt ist ja, dass Rabin, der ja von einem eigenen ums Leben gebracht wurde, dass Rabin einmal gesagt hat, die Bibel kann für ihn kein Grundbuch sein für seine Politik. Grundbuch hat er mit gemeint für die Besiedelung des Landes und eben für die Verhandlungen, nicht wahr, was gibt man her, und weil doch manche einfach vom biblischen Kernland sprechen, mit Recht, natürlich, und er als Politiker wollte versuchen, Realpolitik zu machen, und was gibt man her, und wofür handeln wir dann Frieden ein, Land gegen Frieden, dieses Schlagwort. Ich habe das wohl am ersten Abend schon gesagt, ich habe von einem Staatsrechtler in einem Buch gelesen, dass dies ein total irreführender Slogan ist. Land gegen Frieden. Das hat noch nie funktioniert. In all den Verhandlungen. Israel kann Land hergeben, so viel es will, und prozentuale Angebote machen. Es wird letztlich nie dauerhaften Frieden dafür kommen, weil das Endziel der ganzen islamischen Welt ist, Israel muss verschwinden. Ich habe gesagt, wir stehen da vor einem Problem. Dieses Israel. Ich wage nun eine Aussage, die ich nur sagen kann mit einer ganz großen Liebe zu Israel. Ich verstehe an dieser Stelle den Apostel Paulus auch immer mehr. Ich habe gestern Abend gesagt, den Schluss von Römer 11, dass er hier in diesen Lobpreis ausbricht. Heute sage ich jetzt den Anfang von Römer 9. Da, wo er, soll ich sagen, seinen Herzschmerz zum Ausdruck bringt über sein eigenes Volk. Ich wollte lieber verbannt sein für meine Brüder nach dem Fleisch. Wenn sie nur zum Glauben kämen, wenn sie nur begriffen, worum es geht, was ihr eigentlicher Auftrag ist, was doch ihr Gott will, der Gott, der es dieses Volk erwählt hat. Und wie dadurch Apostel Paulus gelitten hat. Und weil er sich so einfach wirklich von Herzen zu diesem Volk, diesem seinem Volk, ich bin doch auch einer von ihnen, gestellt hat. Deshalb konnte er in den Kapiteln 9 bis 11 im Römerbrief auch so Sätze sagen, die furchtbar schwer sind. Da verstehe ich den Paulus auch immer mehr. Wisst ihr, wenn er die Gerichtsaussagen macht im 10. Kapitel, bevor dann Kapitel 11 kommt, dieses Großartige, da zitiert er Worte aus dem Alten Testament, das traut er sich selber gar nicht zu sagen, dass ihr Tisch zum Fallstrick werde und ihre Augen verblendet, da zitiert er den Jesaja, der das schon gesagt hat. Er sagt es gar nicht mit eigenen Worten. Warum? Weil das so schwergewichtige Gerichtsworte, Gerichtsaussagen sind. Und er traut sich das so darzustellen, weil er weiß, mein Herz schlägt für Israel. So muss es uns an dieser Stelle jetzt auch gehen. Was habe ich jetzt hier zu sagen? Wir haben die Frage gestellt, was ist denn das nächstliegende Geschehen? Ich meine, wir sind in diesem Geschehen mittendrin. Ich formuliere es einmal etwas pauschal. Israel wird ausreifen zum Gericht. Israel wird ausreifen zum Gericht. Ich kann Ludwig Schneider verstehen, wenn er der Meinung ist, der Holocaust sei die große Trübsal gewesen für Israel. Glaube ich nicht. Vielleicht ist das ein verständliches Wunschdenken. Das glaube ich nicht. Israel hat noch die große Trübsal vor sich. Hängt mit Jerusalem zusammen. Jerusalem zum Taumelbecher und zum Lastschein für alle Völker. Dort ist klar gesagt, dass alle Welt, alle Völker gegen Jerusalem ziehen. Heute in den Bereich des Vorstellbaren, des Möglichen bereits gerückt. Das muss man gar nicht mehr per Fantasie sich ausmalen. Absolut nicht. Dass alle Völker gegen Jerusalem marschieren. Da darf die UNO bloß, sie macht es am laufenden Band, entsprechende Resolutionen erlassen, die gegen Israel gerichtet sind. Ausreifung Israels zum Gericht heißt, Israel kommt noch in die große Trübsal, die übrigens Jesus angekündigt hat. Und wenn wir die Worte lesen, Matthäus 24, 15 bis 25, muss eigentlich jeder, der ein, soll ich sagen, normales Bibelverständnis hat und haben will, doch sagen, also die große Trübsal, die kann in ihrem Kerngeschehen nicht in Siegen stattfinden. Obwohl es da Berge auch gibt, genug darum, um Siegen. Aber dort ist doch ganz klar gesagt, sagt doch Jesus. Nicht wer da in Jerusalem ist, der fliehe in die judäischen Berge. Die sind doch nicht hier, die sind doch dort. Da ist so viel Lokalkolorit dabei. Gerade bei der Beschreibung der großen Trübsal, dass man sagen muss, das ist ein Geschehen, das in seinem Kern in Jerusalem sich abspielt. Oder in und um Jerusalem herum. Da ist Israel betroffen. Da ist Israel der Hauptbetroffene. Da geschieht das, was Jeremia bereits ankündigt und sagt, die große Angst in Jakob, die große Drangsal Jakobs, das ist es. Wisst ihr, Gott kann das gar nicht. Gott lässt in seinem Volk das nicht einfach laufen. Wenn dieser Satz in Israel umgeht, Jerusalem gebetet, Haifa gearbeitet, Tel Aviv gelebt, lässt sich Gott nicht gefallen. Und das, was da an Unmoral abläuft, und alle Welt sagt, ja, die und die wollen, sollen Gottes Volk sein, das geht doch gar nicht. Das fällt doch auf Gott zurück. Das heißt, er wird das, was Hesekiel hier sagt, mit Deutlichkeit verfolgen. Ich tue es nicht um eure Willen, sondern um meines Namens Willen. Israels Ungehorsam hat schon immer Gottes Zuchtrute herausgefordert. Ich sage noch einmal, einen solchen Satz kann man nur mit großer Liebe zu Israel sagen. Es müsste doch jeder Normaldenkende, der einigermaßen die Geschichte Israels kennt, die fürchterliche Leidensgeschichte dieses Volkes, sagen, wir wünschten doch diesem Volk jetzt endlich Ruhe. Wir wünschen, dass es in seinem Land leben kann, im Frieden. So wie es die Propheten ankündigen, jeder unter seinem Weinstock und Feigenbaum. Das ist so der Spezialausdruck für Friede und Sicherheit. Auch ein Schlagwort unserer Zeit. Wir wünschten doch das von Herzen. Aber noch ist es nicht so weit. Leider. Ausreifung Israels zum Gericht. Das ist ein Punkt bei der Frage nach dem nächstliegenden Geschehen, der andere. Ich meine, dass in Israel, und das sage ich jetzt im Blick auf die messianischen Juden, so etwas sich vollzieht heute, auch vor unseren Augen, wenn wir uns darüber informieren wollen, wie eine Auswahl einer gläubigen Gruppe. Es könnte sein, ich sage das vorsichtig, dass die messianischen Juden eine Erstlingsschar sind aus Israel, eine Gruppe, die in der Offenbarung mit den 144.000 belegt ist. Es könnte sein. Gott hat schon immer die Methode des Auswählens angewandt. Das macht er auch jetzt mit Israel. So wie er es mit den Völkern in der Welt heute noch so macht, die Zeit wird bald abgeschlossen sein, wo niemand mehr dazukommt, zur Gemeinde, wie es Gott mit den Völkern der Welt so gemacht hat, dass er aus allen Völkern eine Auswahlgruppe heraus hat rufen lassen durch das Evangelium. So macht er es auch mit Israel. Das gehört zur Gottes Gnadenmethode, auszuwählen. Aber das sollte uns klar sein, auswählen heißt bei Gott niemals, gar niemals, die anderen dadurch abzuschreiben. Niemals. Die sind jetzt die Bevorzugten. Und die anderen sind die Benachteiligten. Niemals bei Gott. Sondern auswählen heißt bei Gott immer, das sind die Beauftragten. Also die Zubereitung einer gläubigen Auswahl aus Israel. Das, was auf der einen Seite negativ abläuft, ausreichend zum Gericht, auf der anderen Seite diese positive Linie, die Zubereitung einer Erstlingsschar sozusagen. Ja, und dann das nächstliegende Geschehen für Israel. Ich kann hier keinen Zeitpunkt angeben, will ich auch gar nicht, nicht einmal eine Zeitspanne. Wahrscheinlich kommt uns allen die Zeit viel zu lang vor. Ich hätte mir schon längst gewünscht, das wäre zu einem Abschluss gekommen. Ich weiß noch, wie 1967 nach dem Sechstagekrieg ein richtiges Fieber durch die Christenwelt gegangen ist, die mit Israel haben was anfangen wollen. Gemeint, jetzt ist der ganze Jerusalem sozusagen in der Hand der Israelis und nicht mehr zertreten von den Heiden. Jetzt müsste doch passieren. Also wir denken wahrscheinlich zu kurzatmig. Was wird das nächstliegende Geschehen sein, nach all dem Gerichtsprozess und Ausreifen zum Gericht und Herausrufen einer ersten Schar aus Israel? Israel wird die sichtbare Wiederkunft ihres Messias-Königs erleben. Wenn seine Füße auf dem Ölberg stehen, Sacharja 14. Wenn er im Gericht und Gnade auch als der König aller Könige und der König Israels, also das, was sozusagen als Überschrift über dem Kreuz stehen geblieben ist, obwohl die Juden sich dagegen ja gewehrt haben, wenn er sich als König seines Volkes präsentiert. Die sichtbare Wiederkunft, da kommt es wirklich auf jedes Wort an, die sichtbare Wiederkunft Jesu Christi als Messias-König zu seinem Volk. Und da kann ich noch hinzufügen, mit seiner Gemeinde. Da ist die Gemeinde vorher bei ihrem Herrn. Und die sichtbare Wiederkunft findet statt als ein ganzer Christus. Und Christus ist ein ganzer Christus, wenn er sich vereint hat mit seiner Gemeinde. Wenn er sein Werkzeug, seine Gemeinde, anders ausgedrückt seinen Leib angezogen hat, dann ist Jesus das Pleroma, das heißt die Vervollständigung, dann ist er ganz arbeitsmäßig, dann hat er sein Werkzeug, dann ist seine Gemeinde die Schar, die ihm dann zur Verfügung steht und die er dann einsetzt in weiteren Dienstaufgaben. Und dann wendet sich der Herr Jesus, der ganze Herr Jesus Christus Israel zu, seinen geringsten Brüdern. Dann erlebt Israel seine Damaskusstunde. Ich glaube, abgesehen jetzt von den geistlichen Einzelaufbrüchen, die in Israel stattfinden, ich glaube, dass wir gar nicht in Israel eine Erweckung oder geistliche Erneuerungsbewegung oder was auch immer erwarten müssen. Das wird in Israel nicht sein. Israel wird sich zunächst noch, jetzt aufs Ganze gesehen, ins Negative hinein entwickeln. Aber wenn dann Christus einbricht und sich seinem Volk präsentiert als der Herr aller Herren und König aller Könige, dann beginnt das große Erwachen, das Umdenken. Bitte, wir sprechen von Damaskus-Erlebnis. Wie ist das denn dem Apostel Paulus gegangen? Als er nach Damaskus zog, da hat er doch mit keinem Gedanken daran gedacht, er könnte und wollte Christ werden. Da hat er doch ganz andere Pläne, rabiate Pläne, Vollmachten, nicht wahr, Christen umbringen zu können. Diese Pläne hatte er. Und da ist ihm Christus in den Weg getreten und hat ihn umgedreht. Es wird Israel kein Haar anders gehen, wenn Israel seine Damaskusstunde bekommt. Dann wird Israel umgedreht, sozusagen von seinem bösen, falschen Weg abgebracht. Sagt doch Hesekiel. Ihr werdet an euren bösen Wandel denken. Ihr werdet euch schämen. Das wird erst eintreten, wenn sie sehen werden. Der Bruder hat es im Gebet erwähnt. Wenn sie sehen werden, in welchen sie gestochen haben. Bibelkenner wissen, dass die Gestalt des Josef ja so etwas wie ein Christusmodell ist. Wolfgang Lubitsch hat darüber auch ein Buch geschrieben. Also das Christusmodell Josef. Und das ist großartig, wie Gott hier von langer Hand an der Gestalt des Josef Dinge hat vorgebildet, die eben auf Christus zutreffen. Etwas ganz Großartiges, da wird einem die Bibel wirklich ganz groß und lieb. Josef gibt sich seinen Brüdern nicht gleich zu erkennen, obwohl er weiß, das sind ja meine Brüder. Und er bringt sie noch ganz schön in die Klemme. Die machen sich ja untereinander Vorwürfe, das haben wir unserem Bruder Josef verschuldet und so weiter. Und Josef gibt noch unterwegs da einen guten Rat mit. Bis es also so weit kommt, dass Josef, bitte nicht die Brüder, sondern Josef gibt sich zu erkennen. Fast hat man den Eindruck in der Art der Erzählung, wie das dargestellt ist, Josef hat Mühe, seine Brüder davon zu überzeugen, ich bin's doch, ich bin euer Bruder Josef. Seine Vorausdarstellung dessen, was Israel erleben wird mit Jesus.
Jesus wird sich seinem Volk zu erkennen geben. Ich bin's doch. Ich bin einer der Euren. Nicht wahr? Die Frage der Judenmission ist ja ein ganz heißes Thema. In den Kirchen aktuell hin und her, Abstimmungen, Konferenzen, Synoden und Beschlüsse, ja, nein, so und so viel dafür, so und so viel dagegen. Ich habe da eine Information, aber das will ich jetzt nicht groß bringen, sonst wird es zu lang. Judenmission, natürlich, das war eine Stellung jetzt, Mission in dem Sinne, dass man die Juden missioniert und herüberholt und sozusagen entjudaisiert, wie heißt es auf Deutsch so richtig, also sozusagen ihres Judentums beraubt. So nicht, bitte so nicht, aber einem Israeli gegenüber doch Jesus bezeugen und sagen, Mann, das ist doch einer von den Euren. Ja, das können wir uns doch nicht nehmen lassen. Bezeugen, schlicht und einfach. Nicht missionieren im Sinne von Christianisieren und dann verzwangsbauen und was da alles schon im Laufe der Kirchengeschichte geschehen ist, da Dinge zu fabrizieren, die nichts bringen. Nicht so. Aber sagen, Jesus ist doch einer von den Euren. Israel wird seinen Messias erkennen. Und das wird geschehen ohne Vorbedingung. Wenn die dunkelste Stunde in Israel da sein wird, dann wird es geschehen. Ohne Vorbedingungen. Ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt anlässlich eines anderen Vortrags, aber ich habe in Israel einmal etwas Typisches erlebt. Das war bereits 1978, da hat man die Staatsgründung Israels eben gefeiert. Und der Bürgermeister von Ara, der hat damals einen Lichtbildervortrag gehalten am Toten Meer in dem Hotel, in dem wir waren. Oder ich war. Und war interessant. Er hat eben vom Aufbau Israels Dias gezeigt. Ich habe dann versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das hat sich ergeben. Dem Mann ist ein Missgeschick passiert. Seine sämtlichen Dias sind ihm am Anfang, bevor er überhaupt seinen Vortrag hat beginnen können, runtergefallen. Und da bin ich vorgegangen, habe ihm geholfen, das Ganze zu ordnen und so. So ist ein bisschen ein Kontakt entstanden. Na, ich bin dann nachher zu ihm hin und habe gesagt, oder gefragt, sagen Sie mal, wartet man in Israel auf den Messias? 1978. Kurz überlegt. Und das erlebt man in Israel, wenn man da ins Gespräch kommt, oft das. Dass dann per Geschichte oder per Rückfrage oder wie auch immer geantwortet ist, das ist ein Stück typisch. Dann sagt er, ach wissen Sie, da ist doch neulich in Jerusalem Folgendes passiert, da haben die orthodoxen Juden, die Ascherim, eine Kette über die Straße gespannt am Sabbat. Sprich, wir verbieten, dass am Sabbat durch unseren Stadtteil, die Ascherim, Autos fahren. Es ist ja Sabbat. Prompt haben andere Israelis von Jerusalem mit einem gepanzerten Fahrzeug diese Kette gesprengt, sind also so per, wir zeigen es denen, per gepanzertem Fahrzeug da durchgefahren, Kette gesprengt und praktisch dadurch einen Aufruhr provoziert. Israelis gegen Israelis. Also mich stört das Kind nicht, gell? Und wenn es uns, wir kennen ja als erwachsene Kindergeschrei, nehme ich an. Aber ich weiß, Mütter haben dann Probleme. Naja, gut. Dann hat dieser Bürgermeister von Arad Folgendes gesagt als Fazit. Und das wollte er mir als Antwort mitgeben. Sagte, wissen Sie, solange es in Israel so zugeht, kann der Messias nicht kommen. Geschwister, dann kann er nie kommen. Wenn die Devise stimmt, kann er nie kommen. In Israel geht ja auch der Spruch um unter den Orthodoxen, zwar wenn Israel an einem Sabbat einmal alle Sabbatgebote hält oder einfach so an der Stelle sich perfekt zeigt, dann kommt der Messias. Kann er nie kommen. Ich betone an dieser Stelle ganz bewusst, er wird kommen, ohne Vorbedingungen, weil er einbrechen wird in eine Situation hinein, Wenn die Zeit erfüllt ist, so ist der biblische Ausdruck. Nicht, wann wir Menschen das ausgerechnet haben oder wann wir Menschen das wünschen und meinen, jetzt wäre es soweit. Nicht, nein, wann die Stunde Gottes da ist, ohne Vorbedingungen. Siehe Modell Josef. Er gibt sich zu erkennen. Ja, und dann, verbunden mit dieser Wiederkunft, ist Reinigung. Das reine Wasser, von dem hier der Ezekiel spricht, ist ein Bild für die Vergebung. Römer 11, Vers 26 sagt Paulus, das zitiert er auch wieder aus dem Alten Testament, das sagt er ganz klar, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abtun wird die Gottlosigkeit von Jakob. Wird Jakob, der Alte, das alte Wesen wird da zitiert. Der abtun wird die Gottlosigkeit von Jakob. Das ist ein Reinigungsakt, den der Herr selber durchführt. Und das kann er machen aufgrund seiner Opfertat von Golgatha. Da zeigt sich dann die Erfüllung dieses Wortes, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Das ist doch das Blut Jesu Christi, das Vergebung erwirkt hat. Nicht das, was da im Dritten Reich und während all der christlichen Jahrhunderte daraus abgeleitet worden ist, dass das ein Racheblut sei, ein Blut, das nach Rache schreien würde. Und dann seien eben die Verfolger und diejenigen, die gegen Israel agiert haben, sozusagen die Ausführer dessen, was Gott als Rache meint. Das ist eine solche Verdrehung, eine solche Verkennung der biblischen Tatsache, dass es ganz schlimm ist. Bis dahin, dass Hitler hat sagen können, wenn ich mich des Juden erwehre, dann tue ich das Werk des Herrn. Dieser Herr wird die Reinigung durchführen in seinem Volk mit voller Berechtigung aufgrund dessen, was er erwirkt hat. Auch dieses Volk ist teuer erkauft mit dem Blut Jesu Christi. Die Vergangenheit wird ausgelöscht werden, abtun der Gottlosigkeit. Da tritt nun wirklich das Ich will Gottes in Aktion. Ich sage noch einmal, ohne Vorbedingung. Das ist ein reiner Gnadenakt, den Gott an Israel an dieser Stelle vollzieht. Brüder und Schwestern, wie anders sind wir zum Glauben gebracht worden, als nur aufgrund eines Gnadenaktes unseres Herrn. Wer an dieser Stelle andere Gedanken nährt oder heimlich da in sich hat, ja, aber naja, also irgendwelche Vorzüge oder was weiß ich was, habe ich doch und vielleicht hat der Herr ein besonderes Auge deshalb und aus jenem Grund auf mich geworfen. Wer solche Gedanken hat, ist schief gewickelt. Ich habe in meiner persönlichen Glaubensentwicklung eine bestimmte Zeit gemeint, ich will das ja nicht total ablehnen, aber ich will einfach nur die Weiterführung aufzeigen. Ich sei deshalb zum Glauben gekommen, weil meine Eltern für mich gebetet haben. Wenn ich an manche meiner Schulkameraden denke, mit denen ich jetzt immer wieder zusammenkomme, die haben es halt nicht. Natürlich haben meine Eltern für mich gebetet. Und dafür bin ich auch dankbar. Aber der eigentliche Grund, es gibt doch genug Eltern, die für ihre Kinder auch beten und die kommen nicht zum Glauben. Der eigentliche Grund ist doch wirklich ein Gnadenakt Gottes. Also, wer das bei sich erkennt, erlebt und erfasst hat, ich bin wirklich ein Gnadenprodukt meines Herrn und zwar von A bis Z, nicht 90% Gnade lasse ich gelten, aber 10% bin ich auch noch. Nein, ein Gnadenprodukt 100%ig. Wer das erkannt hat, der kann es doch auch Israel zugestehen und sagen, Israel wird in einem reinen Gnadenakt von Seiten seines Gottes und Herrn zur Erneuerung gebracht. Reinigung. Und dann die Buße. Buße, wisst ihr, das ist dann gar keine gezwungene Angelegenheit mehr. Dieses Volk wird, wenn sie sieht, in wen es gestochen hat. Oder wenn es sieht, in wen es gestochen hat. Man wird weinen wie um einen Erstgeborenen, Sacharja. Offenbarung bestätigt das ja. Dann wird die Buße in diesem Volk wie selbstverständlich entstehen. Da muss man niemanden zur Buße hinprügeln. Oder wie manche Zwangsbekehrungen nicht wahr da ablaufen, wo man dann auf die Bußbank nach vorne gezerrt wird. Gnadenerkenntnis, wer den Herrn in diesem übermächtigen Erbarmen erlebt, wie es Israel erleben wird, ich war auch mit seiner ganzen blutigen Vergangenheit, Gnadenerkenntnis wird immer zu Sündenerkenntnis führen, und zwar zu vertiefter Sündenerkenntnis. Das muss man gar nicht dann per Kanzeldekret verordnen, jetzt du bist ein Sünder, sondern das wirkt der Geist Gottes in einem Menschen. Und das wird Israel geschehen. In und an Israel geschehen. Und dann ist es ja ganz folgerichtig, dass Gott dann darauf antwortet mit dem, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz wegnehmen. Ein fleischernes, das heißt im Gegensatz zu dem steinernen, nicht fleischlich, das ist nicht hier gemeint, sondern wirklich das von Gott gewirkte, erneuerte Herz. Das heißt, das erneuert werden in der Person Mitte, von innen her. Dann ist das Gesetz gar nicht mehr etwas von außen her aufgezwungenes, sondern dann sind die Weisungen Gottes in das Herz hineingelegt. Da kommt es dann zum Innenantrieb, den der Geist Gottes bewerkstelligt und vornimmt. Erneuerung durch Gottes Geist. Der Bruder hat es im Gebet auch erwähnt, Jesaja 66, Vers 8. Wo hat das schon einmal gegeben? Ich umschreibe jetzt ein bisschen das Prophetenwort. Wo hat es das schon einmal gegeben? Hat man das je schon einmal gehört? Dass ein ganzes Volk an einem Tage geboren worden ist. Jesaja 66. Das hat es noch nie gegeben. Es hat noch nie christliche Völker gegeben. Bilden wir uns das nicht ein. Auch das Land der Reformation war nie als Land, als Volk christlich. Israel wird als erstes Volk die Geisterneuerung erleben und erfahren, und das wird ein Wunder geschehen sein. Ein Volk wird wiedergeboren an einem Tag. Gott schafft sich, so wie er sein Werkzeug Gemeinde schafft, durch einen Gnadenakt, der sich immer wiederholt im einzelnen Menschenleben. So schafft sich Gott sein Werkzeug Israel neu in einem Gnadenakt. Und alle Welt, Brüder und Schwestern, alle Welt wird dann erkennen und merken, der Gott der Bibel ist ein gnädiger Gott. Dann sage ich noch einen Satz dazu. Und der Gott der Bibel ist nicht der Allah. Das wird dann auch erkannt. Weil sich der Gott der Bibel dann so zu seinem Volk stellt. Nicht indem er die anderen abschreibt. Natürlich wird zur Rechtweisung geschehen. Natürlich wird Gericht geübt. Natürlich lässt Gott nicht alles laufen. Ganz klar. Die anderen Völker kommen alle dran. Es gibt das Völkergericht. Aber auch im Gericht ist der Gott der Bibel ein Gott aller Gnade. Ich kann jetzt das Ganze abrunden, Thema Zukunft der Welt. Nach dieser Erneuerung wird Israel ein Segensträger für die ganze Welt werden. Dann wird eintreten, was Gott von Anfang an programmgemäß mit diesem Volk geplant hat, nämlich, sagte das schon, ein Priestervolk zu sein für alle Völker. Dann wird eintreten, dass 10 Männer, Sacharja, einen jüdischen Mann am Rockzipfel ergreifen, das ist so eine bildhafte Darstellung, und fragen, wir hören, Gott ist mit euch, wir wollen mit euch gehen, wir wollen mit dir gehen. Dann wird von Zion Weisung ausgehen, Jesaja 2 wird sich erfüllen, Micha 4 wird sich erfüllen. Das Reich Gottes wird aufgerechnet mit Kern des Reiches für Israel. Wird das Reich für Israel um diese Zeit wieder erstehen, fragen doch die Jünger bei der Himmelfahrt. Und Jesus sagt nicht, komische Frage, also jetzt habe ich euch 40 Tage Bibelunterricht gegeben und ihr stellt immer noch so eine Frage, das geht doch gar nicht mehr, so aus, Punkt. Nein, Zeit und Stunde weiß der Vater im Himmel. Das Reich für Israel als Kernreich im Gesamtreiche Gottes. Nicht wahr, wenn die Reiche dieser Welt diesem Herrn geworden sind, Offenbarung, dann wird von Jerusalem aus Weisung ausgehen. Dann wird von Israel als Modell einer Theokratie Weisung ausgehen für alle Völker in der Welt. Das wird auf unserem Globus geschehen. Transportieren wir das bitte nicht einfach in den Himmel. Sagen, ja, das wird mal himmlisches Jerusalem und irgendwie auf der neuen Erde oder was. Nein, unser Globus wird das, ich sage jetzt, muss das noch erleben. Das gehört zur heilsgeschichtlichen Notwendigkeit.
Israel wird mit Jerusalem zum Weltmittelpunkt. Und das erneuerte Volk Israel wird zum Licht aller Völker. Interessanterweise hat das Ben-Gurion, der erste israelische Ministerpräsident, bereits erkannt, war ein Bibelleser, auf seine Art natürlich, und auch gesagt, erkannt und gesagt, dass nach dem Wort des Propheten Israel, Jerusalem, zum Licht der Völker werden wird. Von ihm stammt doch auch der Satz, wer in Israel nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Ja, weil der Gott der Bibel ein Gott ist, der Wunder tut. Die Zukunft Israels, Brüder und Schwestern, ohne die Perspektive des Wortes Gottes, ich sage jetzt des Wortes Gottes, können wir einpacken. Aber weil Gottes Wort uns das aufzeigt, sozusagen ein Hoffnungsziel eröffnet, auch für Israel, aber jetzt nicht einfach verengt nur auf Israel, sondern mit Israel für die ganze Welt. Denn nach Gottes Programm ist doch alles mit einbezogen in sein Rettungsprogramm. Und weil das Gott in seinem Wort sagt und weil dahinter steht, ich will, darum können und sollen wir von der Zukunft Israels sprechen. Darum können wir Menschen der Hoffnung sein und mit dieser Hoffnung in unseren Alltag hineingehen. Mit dieser Hoffnung soll ich jetzt sagen, zum wievielten Mal sagen in diesen 3 Tagen, mit dieser Hoffnung auch Stellung für Israel beziehen. Nicht einfach blind bloß alles gutheißen, aber Stellung für Israel beziehen. Sagen in Gesprächen mit anderen, Mann, die Zeit für Israel kommt noch. Das ist ein Volk jetzt noch, natürlich, ich verschließe die Augen nicht vor all den negativen Dingen, klar. Aber nach Gottes Wort wird es so und so. Das können wir doch bezeugen. Sollen wir doch. Wisst ihr, deshalb ist mir das Thema Israel so wichtig und auch immer wieder der Hinweis auf die Bücher. Weil ich meine, dass unser Umfeld gerade dieses Zeugnis von uns, von Christen, nötig hat. Bitte werden wir da nicht stumme Hunde. Ich habe einmal mit einem jüngeren Kollegen gesprochen und bin mit ihm aufs Thema Israel zu sprechen gekommen und habe gemeint, du, also wir müssen doch das doch in unsere Verkündigung bringen und so, das ist doch dran heute. Sagt er, ah, weißt du, das ist nichts für mich, ich will aktuell predigen. Das sage ich ja, Mensch, es gibt doch nichts Aktuelleres. Die Welt ist doch voll davon, die Nachrichten sind doch voll davon. Und da müssen wir doch jetzt vom Wort Gottes her zu diesem Thema etwas sagen können. Zukunft Israels. Wir können mit Fug und Recht davon reden, weil die Zukunft dieses Volkes mit seinem Land in Gottes Wort festgeschrieben ist. Amen. Nun lasst uns beten. Herr unser Gott, wir wissen, dass du ein lebendiger Gott bist. Du hast dich immer wieder bezeugt und tust es immer wieder neu durch dein Wort, durch Menschen, durch Geschehnisse, die wir freilich deuten müssen. Wir danken dir herzlich, dass du uns den Blick öffnest für dein Walten und Wirken. Lass das immer mehr geschehen. Gib, Herr, dass wir mit brennender Liebe an dir hangen und auch an dem walten, das du in deinem Volke durchführst. Dass wir, Herr Jesus, dich lieb haben und auch alle die, die du lieb hast. Dich zu lieben und unseren Nächsten, dass wir dich vertreten in unserer Umgebung, dass wir uns auch zu deinem Volk stellen und bekennen. Herr, hab Dank für alles Führen, Leiten und Bewahren und hab Dank, dass wir uns deinem Schutz und deiner Führung anvertrauen dürfen. Du kennst die Deinen, du führst sie auf rechter Straße und wir bitten, Herr, setz sie uns zum Segen. Gebrauche uns. Und wir danken dir auch, dass wir aufgrund deines Wortes wissen, dass du niemand abgeschrieben hast. Und wir sind froh, dass dein Wort ein Heilswort ist, ein helfendes Wort, ein mutmachendes Wort. Herr, in diesem Vertrauen und mit dieser Zuversicht schenke, dass wir wieder in die neue Woche hineingehen, um dich zu vertreten. Amen.